Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag, 26. Januar 2026. Ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sprechen natürlich über die Conference Championship Games des gestrigen Abends in der NFL. Seahawks gegen Rams und Broncos gegen Patriots. Ja, es. Erstmal deine Gedanken so grundsätzlich, bevor wir ins Detail gehen, ja. Zu diesen beiden Spielen. Sie hätten nicht unterschiedlicher laufen können.
Ja, ich würde sagen, ein fantastisches Spiel und eins, das. Ich habe es dir irgendwann geschrieben. Mir hatte das
ein
auch jemand.
Snow Classic, Adrian.
Ja. es hat, also das AFC Championship Game, finde ich, hat über weite Strecken nicht den Vibe von einem Championship Game gehabt. Und Da können wir über viele Punkte sprechen, machen wir auch gleich. Und es gab verschiedene Gründe natürlich dafür. Aber ehrlicherweise, die letzten eineinhalb Viertel sind halt sportlich quasi nicht zu bewerten. Also kein Team konnte irgendwie den Ball mehr bewegen. Keiner konnte mehr kicken, keiner konnte mehr punten. Das war halt so ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass das Spiel auch noch eine dramatische Richtung hätte nehmen können, so wie das insgesamt gelaufen ist. Ja, das war halt nicht der Fall. Wir wurden mehr als entschädigt mit dem NFC Championship Game.
Ja, auf jeden Fall. Und damit wollen wir auch starten. Bevor wir das machen, für euch nochmal der Hinweis. Am Donnerstag um 10 Uhr startet der Vorverkauf für unsere Tour 2026. Die Tickets findet ihr dann ab 10 Uhr bei Ticketmaster und bei florida-touring.de. Da findet ihr auch die 5 Daten, an denen wir unterwegs sind, ab Anfang September. Oder ihr hört nochmal in unsere Folge von letzter Woche. Oder ihr schaut bei Instagram, da gibt's auch nochmal alle Infos dazu. Aber ganz wichtig, im Kalender markieren, Erinnerung machen. Wie ihr wollt, Donnerstag 10 Uhr startet der Vorverkauf. So, wir gehen jetzt rein ins NFC Championship Game. Die Seattle Seahawks schlagen die Los Angeles Rams im dritten Aufeinandertreffen dieser Saison mit 31-27. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es hat für vieles entschädigt, was wir davor den Abend erleben mussten, durften, wie auch immer. Es war eine richtig, richtig gute offensive Schlacht. Und die Seahawks schaffen es. Die Seahawks schaffen es, das zu gewinnen, schaffen es in den Super Bowl. Sam Darnold schafft es in den Super Bowl in seinem ersten Jahr bei den Seahawks. Eine der größten Wiederauferstehungsgeschichten, wenn man es ganz groß formulieren will, eines Quarterbacks in der NFL-Geschichte, wenn ihr mich fragt. Also wirklich von komplett aussortiert als hoher Draftpick über mehrere Stationen, dann jetzt bei den Seahawks oder mit den Seahawks in den Super Bowl gekommen. Aber es ist natürlich auch der erste Super Bowl für Mike McDonald im zweiten Jahr als NFL-Head Coach. Der vierte Super Bowl in der Seahawks-Franchise-History. Der erste nach 11 Jahren. Der letzte gegen die Patriots. Dieses Jahr auch. Es war ein enges Spiel bis zum Schluss, aber es war vor allem die Seahawks Offense, die halt immer wieder nachlegen konnte. Und für mich ist das auch die Story des Spiels. Ich meine, Wir müssen über die Rams-Fehler sprechen, die dann gemacht wurden, die dann auch letztendlich entscheidend waren. Aber ich hatte das ganze Spiel über das Gefühl oder irgendwie so diese Erwartungshaltung, naja, früher oder später werden die Seahawks offensiven Fehler machen. Weil wir haben es ja gesehen, in Sam Darnolds Karriere haben wir es häufig gesehen, gerade dann natürlich auch in diesen großen Spielen. Wir haben es ja aber auch diese Saison gesehen, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, wie oft sie da Turnover in ihrem Spiel hatten. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, irgendwann wird es einen geben und dann sind die Rams da, weil so richtig abschütteln konnten sie die Rams eben auch nicht. Dann waren es letztendlich die Rams, sprechen wir gleich drüber. Es gibt viele Themen hier, die wir besprechen müssen. Aber für mich, wie gesagt, die Story dieses Spiels, dieser fehlerfreie, richtig gute Auftritt dieser Offense, vor allem natürlich von Sam Darnold.
Darnold war über weite Strecken brutal gut. 3 Touchdowns, alle gegen Druck geworfen. Ja. Der erste Quarterback in der Next-Gen-Era, also seit 2016, der in einem Playoff-Spiel 3 Touchdowns gegen Druck wirft. Ausgerechnet er.
Ich habe es mir währenddessen so aufgeschrieben. Das, was mich am meisten überrascht hat, das, was ich am meisten oder am wenigsten habe kommen sehen, war, dass er eben unter Druck nicht, ein, zweimal schon, aber dann wurden es halt Sacks, okay, aber dass er nicht hektisch wurde in der Pocket, dass er in der Pocket stand, den Ball noch rausgebracht hat, über weite Strecken gut rausgebracht hat, da waren nur ein, zwei kleinere ja, Ungenauigkeiten, so würde ich es mal formulieren. Und dann, wie gesagt, wenn es wirklich ganz brenzlig wurde, dann hat er halt den Sack genommen, aber halt nichts Wildes. Nicht den Ball direkt zum Gegner geworfen. Das, was wir immer wieder gesehen haben. Und ich glaube, ich habe es in der Preview ja auch so formuliert. Du musst ihn nur häufig genug unter Druck setzen, dann werden die Fehler kommen. Das ist eigentlich alles, was wir bisher über Sam Darnold auch wussten, dass das so sein wird. Aber es war halt einfach nicht so.
Ja, also ich meine, der erste direkt vor der Halbzeit, der wo die Pocket schnell unsauber wird, weil ich glaube, Braden Fisk den Right Guard wegräumt. Dann kommt auch noch Druck von links und Darnold wirft den ohne Plattform durch den Hit eigentlich schon. Die Rams verlieren da JSN in Coverage und Darnold kann den halt auf ihn legen. Aber dieses Play entsteht ja nur, weil er eben mit den Augen downfield bleibt, weil er nicht Panik kriegt irgendwie gegen Druck.
Ja.
Der zweite ist nach dem Muff-Punt der Rams dann wieder durch den Hit. Diesmal blitzen die Rams ihn, er bleibt ruhig in der Pocket, Augen in der Mitte und feuert den auf Jake Bobo, of all people. Ja.
Vierter Catch, glaube ich, in diesem Jahr erst.
Völlig wild. In ein super enges Fenster. Also auch das ein starker Wurf und auch hier eben Augen downfield gegen Druck. Und dann der dritte, der war dann wieder Foreman Rush. Pocket wird super eng von allen Seiten, also wird ganz, ganz eng gemacht von den Rams. Und er bleibt ruhig, Augen downfield, keine Panik in seinem Wurf und hat dann halt Cooper Kupp, der den fängt und dann die Balance bewahrt und vertikal geht Richtung Endzone. Und gerade das war ja das große Thema im ersten Rams-Spiel. 4 Interceptions geworfen, wo wir gesagt haben, ja gut, offensichtlich wollte er halt keinen Sack kassieren, aber hat halt dann furchtbare Entscheidungen gegen Druck getroffen. Im zweiten war es schon besser. Da hat er eine wirklich schlechte Interception gegen Druck gehabt. Insgesamt 6 Picks in diesen beiden Spielen gegen die Rams. 4 davon gegen Druck. Und das war ja die Frage, die wir auch vor dem Spiel gestellt haben. Zum einen, können sie ihn unter Druck setzen und wie reagiert er darauf? Und die Antwort hätte aus Seahawks Sicht ja nicht besser ausfallen können. Der war 5 von 11 für 102 Yards und halt diese 3 Touchdowns gegen Druck. Er hat sich da gut bewegt. Da war keine Panik in seinem Spiel, hast du ja auch gerade gesagt. Und die Entwicklung, finde ich, wenn man sich das anguckt, verglichen mit vor allem dem ersten Rams-Spiel in Woche 11, ist wirklich Tag und Nacht. Und da muss man echt sagen, ey, Respekt. Also das sah aus wie ein anderer Quarterback in einem Spiel, in dem die Seahawks halt nicht ihn irgendwie verstecken konnten oder das Passing-Game rudimentär halten konnten, was wir in den letzten Wochen ein paar Mal gesehen haben. Gerade die beiden Niners-Spiele, wo sie ja wirklich dann mit dem Passing-Game sehr simpel waren, weil der Rest halt das Team tragen konnte. Das war hier nicht der Fall. Und ich fand, du hast diese Plays gegen Druck, gerade die 3 Touchdowns natürlich. Aber je länger das Spiel ging, desto mehr mussten sie eigentlich das Spiel in Darnolds Hände legen, weil die Seahawks am Anfang den Ball so ein bisschen laufen konnten, aber das ist ja komplett eingeschlafen. Die konnten ja wirklich dann gar nichts mehr am Boden machen. Die hatten am Ende 24 First Downs, 19 davon per Pass. Und gerade auch spät im Spiel, als sie die Uhr runterspielen mussten, haben sie das Darnold machen lassen. Und das ist, also wirklich, ich bin, all die Fragen, die wir vorher hatten zu Darnold, der hat sowas von abgeliefert, hat sowas von die Antworten darauf gegeben, in einem Ausmaß, das ich auch nicht erwartet hatte für das Spiel, auch wenn ich auf Seattle getippt hatte. Aber dass Darnold so ein Spiel spielt, wirklich Hut ab.
Ja, das ist auf jeden Fall auch die überraschendste Storyline dieses Spiels. Wenn du mir die Rahmendaten irgendwie genannt hättest, so, keine Ahnung, die Rams schaffen es, so häufig ihn unter Druck zu setzen. Sie machen offensiv so viele Yards und Punkte, wie sie es letztendlich gemacht haben. Dann hätte ich halt safe darauf gesetzt, dass da eine Interception dabei ist, dass da mehrere ungenaue Würfe dabei sind. Weil du hast ja jetzt die Rams-Spiele angesprochen. Es waren ja aber nicht nur die Rams-Spiele, sondern auch in anderen, gerade dann eben in dieser zweiten Saisonhälfte, wo er eben diese Fehler vor allem unter Druck gemacht hat. Fumbles dabei waren unter Druck, also man kann auf die Interceptions gucken, aber Fumbles sind natürlich dann auch da ein Thema, wenn die Pocket so eng wird. Ich meine, das ist die positive Geschichte. Gleichzeitig für mich die größte Enttäuschung ist halt diese Rams-Defense. Klar, jetzt vor allem gestern in diesem Spiel, gerade die Front, ich fand, sie haben dann irgendwann im Laufe des Spiels mehr so die Kontrolle an der Line übernehmen können, aber nie in dem Maße, in dem ich das erwartet hätte. Gerade was dann auch Big Plays vielleicht angeht. Ich glaube, ich habe es so formuliert, okay, wenn du Sam Darnold konstant unter Druck setzen kannst, dann wirst du auch irgendwann Big Plays machen, aber die kamen halt nicht, weil sie, es hat immer einen Ticken zu lang gedauert. Und gerade in der ersten Halbzeit fand ich die Defensive Line, die Front der Rams, nicht gut. Da hatten sie wirklich wenig Impact. Du hast ja auch gesagt, da konnten sie den Ball laufen. Gefühlt hat Kenneth Walker am Anfang dieses Spiels, der war überall, ob jetzt nach dem Catch oder eben im klassischen Run-Game. Das sah richtig stark aus, eben weil eben die Defensive Line nicht den Zugriff bekommen hat. Und die Secondary dahinter hat auch immer wieder Fehler gemacht. Das war ein bisschen, das war erwartbarer, auf jeden Fall. Trotzdem für mich Big Picture extrem enttäuschend, wenn du dir die ganze Rams-Saison anschaust, weil die Rams waren auch zu Recht in sämtlichen Power-Rankings über weite Strecken der Saison ganz weit oben dabei, wenn nicht an erster Stelle, weil sie so komplett waren. Aber diese Komplettheit ist ihnen ja komplett flöten gegangen jetzt in den letzten Wochen, in diesen entscheidenden Wochen, weil die Defense nicht mehr gehalten hat, weil die Secondary nicht mehr den Zugriff bekommen hat.
Und den Trend hatten wir halt zum Ende der Regular Season ja auch schon. Das war ja so dieses, also für mich war das ja die Frage, weil du gerade Power Rankings angesprochen hast, bei meinem Playoff Power Ranking war ja, also ich fand, konnten nur Rams oder Seahawks an 1 sein. Ich habe mich am Ende für Seattle an 1 entschieden, weil ich eben den Eindruck hatte, dieses komplette Element, also die Seahawks wirkten sehr viel kompletter noch in Summe. Auch wenn man natürlich sagen konnte, die Peaks von den Rams, was die Offense angeht, sind natürlich höher. Aber
ja,
eben,
aber die Peaks der Defense waren die ganze Saison eigentlich höher. Die Peaks der Defense,
ja genau, und der Aspekt eben, dass die Defense nicht mehr so, nicht mehr diese dominanten Spieler hat, die sie früh in der Saison auch hatten, eben durch die Defensive Line. Und wenn dann bei den Rams die Defensive Line nicht dominiert, darüber hatten wir auch in den Playoffs jetzt mehrfach schon gesprochen, dann siehst du halt die Löcher in der Secondary und siehst halt auch, dass da die individuelle Qualität einfach nicht so da ist. Und vielleicht können wir dann auch das als Überleitung nehmen.
Ja.
Zum kompletten Team gehört halt auch Special Teams. Und du hast halt hier wieder die Rams mit einem absolut kritischen Fehler im Special Teams. Wir sind früh im dritten Viertel. Die Seahawks punten nach der Opening Possession in die zweite Hälfte. Also scoren nicht zum Start in die zweite Hälfte. Es steht 17-13 für Seattle. Und Xavier Smith, der Returner, der schon im zweiten Viertel einen Punt fallen lässt. Den konnte er noch zurückholen. Hier stolpert er vor dem Catch, mufft den weg, Seahawks recovern und machen einen Play später den Touchdown auf Jake Bobo. Das war das 24-13 für Seattle und dem Rückstand sind die Rams den Rest des Spiels hinterhergelaufen und konnten den nicht mehr aufholen, obwohl sie dann im dritten Viertel gut gescored haben offensiv. Aber da kamen sie nicht mehr hinterher und dann sind wir halt echt bei den Rams wieder bei dem Punkt. Du kannst nicht so eine eklatante Schwäche haben, wenn du in diesen extrem kompetitiven Playoff-Spielen bist. Und das hat sich bei ihnen halt echt durchgezogen mit dem Special Teams, ob es geblockte Kicks sind, verschossene Kicks, lange Returns, die sie zulassen. Im zweiten Seahawks-Spiel haben sie ja den Return-Touchdown von Rashid Shaheed zugelassen.
Ja.
Hier haben sie den Muff Punt, der direkt zu einem Seahawks-Touchdown führt. Am Ende, diese Sachen haben halt den Unterschied gemacht im Endeffekt, weil das war ein tolles Spiel, ein ultra-kompetitives Spiel, ein enges Spiel. Und da sind halt diese einzelnen Fehler natürlich absolut Knackpunkt, keine Frage.
Reklame!
Erinnerst du dich noch an den Taxiteller Award aus unserer Award-Folge?
Ja, selbstverständlich. Hat für viel Diskussionen gesorgt. Also, da ging es darum, welche Unit ist wie ein Taxiteller. Absolute Delikatesse aus dem Ruhrpott. Also, Currywurst, Gyros, Pommes und Tzatziki auf einem Teller. Und die Antwort war natürlich die Broncos-Offense, logischerweise.
Natürlich, natürlich. Jetzt hat sich unser Partner Seeberger mal wieder gemeldet und gesagt: Taxiteller Award, schön und gut, aber gesund ist da ja gar nichts dran. Was ist denn mit Neujahrsvorsätzen? Die Gyms sind voll. Wer will denn da einen Taxiteller? Wir schicken euch mal einen Seeberger Teller. So für einen vernünftigen Snack zwischendurch.
Ja.
Jetzt will ich von dir hören. Pass auf. Welche Offense besteht aus Rauchmandeln? Wo sehen wir den Edelnuss und den Powernuss-Mix in der NFL?
Ja, gute Frage. Powernuss-Mix klingt auf jeden Fall schon mal wie ein erfolgsversprechendes Runplay.
Ja, nicht schlecht.
Aber erstmal ist ja der Nuss-Mix als solches eindeutig wie ein gutes Special-Team. Ja, also weil in der öffentlichen Wahrnehmung maßlos underrated. Aber wenn man es hat, dann kann es das Snack-Game komplett entscheiden, so ein Nuss-Mix.
Fälschlicherweise underrated, muss man wirklich sagen. Ich kann dir auch was aus dem Nähkästchen erzählen, weil meine Frau war von den Rauchmandeln so begeistert, dass sie die direkt wieder bestellen will. Mein Favorit, ehrlich gesagt, ist diese Cashew-Kaffeecreme oder auch das Mandelmus. Beides brutal gut.
Ja, bei den Rauchmandeln gehe ich zu 100% mit. Was ich noch geil finde, ist diese Mandel-Kokoscreme. Ist ehrlicherweise auch schon leer bei mir. Wenn du dir zum Beispiel eine Banane aufschneidest, und dann da Mandel-Kokoscreme drüber machst, Game-Changer. Generell kannst du mit so einem Mousse zum Beispiel dein Frühstück auf ein komplett neues Level heben. Also wenn man irgendwie Müsli in irgendeiner Form isst oder sowas wie Porridge. Ja, da zum Beispiel die Mandel-Kokoscreme drüber oder ein Cashew-Mousse. Ja. Brutal.
Also ist das Cashew-Mousse quasi der Micah Parsons des Frühstücks, so, der ein gutes Frühstück zu einem Elite-Frühstück macht.
Wow. Ich bin sehr stolz auf dich, Adrian. Ja,
danke schön. Ja,
sehr gut. All das und noch mehr bekommt ihr im Seeberger Online-Shop und mit dem Code DOWN geht auch der Preis runter. Geht der Preis down. Ja, 20%, um genau zu sein. Gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Ja, es waren für mich zwei Fehler und der eine ist halt, den du gerade angesprochen hast, ist halt so unglaublich bitter, weil sie das ganze Jahr eben diese Probleme hatten. Sie haben schon so viel versucht. Sie haben Personalien ausgetauscht, inklusive natürlich Special Team Coordinator. Und es hat irgendwie alles nichts gebracht. Und die Art und Weise auch, wie er diesen Ball fallen lässt, es ist ja nicht so.
Er stolpert halt da rein, ne? Also das ist
er verschätzt sich halt komplett und
ja.
Das darf dir halt in so einer Situation nicht passieren. Dass der dir vielleicht mal, weil er irgendwie wobbly fliegt, durch die Hände rutscht oder rausspringt oder so. Das ist genauso bitter, aber das passiert halt vielleicht mal. Gerade wenn die Kicker jetzt so ein bisschen anders kicken, ne? Und die auch diese, wie soll ich sagen, Trickshots, hätte ich beinahe gesagt, aber diese angeschnittenen Bälle da.
Die halt auch flattern sollen.
Genau, so, die extrem flattern, die super schwer zu catchen sind. Okay, aber er schätzt den Ball ja vollkommen falsch ein, die Flugkurve schätzt er falsch ein und ist dann so im nach hinten fallen.
Naja.
Ja, dann lass ihn halt aufkommen, dann lass ihn halt, der wäre vielleicht sogar in die Endzone gegangen, wir wissen es nicht, aber dann, wenn du merkst, okay, du kriegst ihn nicht, ja, dann lass ihn fallen, dann lass
die
ihn droppen.
Die Rams und danach dann haben sie ja Kyren Williams da hingestellt. Einfach nur für, fang den Ball, fertig, nichts anderes machen. Aber
das war
ein Knackpunkt in dem Spiel.
Es war ein Knackpunkt und der zweite Knackpunkt war natürlich der Turnover on Downs dann im vierten Viertel, wo sie sich
der
wirklich gut.
Aber ganz kurz, der ja direkt halt daran anknüpft, weil sie liegen halt mit 4 hinten.
Ja.
Genau. Weil nachdem sie diesen Touchdown zulassen, nach dem Muff Punt, selbst wenn es vielleicht ein bisschen anders läuft, dann kicken sie da wahrscheinlich einfach das Field Goal. Ne? Also dann kommt es überhaupt nicht zu diesem Fourth Down-Versuch.
Ja, 100%. Sie mussten dann so ein bisschen ins Risiko gehen bei 4th-and-1 schon dafür, in der gegnerischen Hälfte, wo Stafford sie am Leben hält mit einem Run,
Scramble,
in Anführungszeichen.
Er hatte ein paar, gell? Also er hatte ein paar wo er irgendwie am Boden was gemacht hat.
Ja, aber es hat sich auch angeboten. Er hatte teilweise sogar, es gab sogar Momente, wo ich gedacht habe, ja, geh halt selber. Da hatte er extrem lange den Ball, er hatte keine Anspielstation und da waren riesige Löcher vor ihm sozusagen, Gaps vor ihm, wo ich gedacht habe, ja komm, dann nimm die Beine in die Hand und hol dir das First Down oder zumindest ein paar Yards. Da hat er es dann gemacht, hält den Drive so am Leben und kurz danach kommen sie halt wieder in diese Situation und haben 4th-and-4 direkt vor der Endzone und scheitern halt da und das waren halt diese beiden Knackpunkte und das reicht dann schon in so einem engen, offensiv geprägten Spiel, wenn du halt einen Fehler im Special Team hast und dann einen Turnover und Downs, wo es einfach in diesem Spiel ansonsten keine Turnover gab. Das macht halt den Unterschied und das hat den Rams dann am Ende auch das Genick gebrochen.
Ja, in dem Spiel, wo sie sonst offensiv ja echt super viel richtig gemacht haben. Also wie schon in dem zweiten Spiel gegen die Seahawks in Seattle vor ein paar Wochen, konnten sie wieder diese Defense vertikal attackieren, was sonst quasi niemand die ganze Saison über gemacht hat. Stafford war 7 von 11 für über 200 Yards und einen Touchdown bei Pässen, 20 plus Yards downfield. Also das war nicht nur mal ein Shot oder sowas, sondern die haben das konstant immer wieder geschafft. Von Anfang an, gleich beim ersten Drive, dieses erste Big Play, Under Center, Play Action. Stafford hat ein bisschen Zeit in der Pocket. Puka schlägt Devon Witherspoon, kommt hinter ihn und gewinnt dann am Catchpoint. Sie haben den Ball relativ konstant bewegt. Das Run-Game war auch besser für die Rams als für die Seahawks insgesamt in dem Spiel. Der Touchdown-Drive zum 13-10 im zweiten Viertel, das war ein 12-Play-Drive über 87 Yards mit wieder einem Shot auf Puka Nacua für 21 Yards, wieder an der Center-Play-Action. Stafford legt den halt perfekt zwischen 4 Verteidiger rein. Der Touchdown bei dem Drive war der offene zu Kyren Williams dann. Und es ging halt so weiter im dritten Viertel. Also Parkinson für 40 Yards, auch wieder an der Center-Play-Action. Ja. Stafford hat ein bisschen Zeit und legt den wieder perfekt über den Verteidiger auf Parkinson. 2 Plays später hat er den auf Davante Adams für 29 Yards. Da kriegen sie mal eine Single-High-Coverage von den Seahawks und gehen direkt eben auf die Go-Route. Adams 1 gegen 1 schlägt Josh Jobe vom Release eigentlich weg und macht da das Big Play. Beim nächsten Drive schlägt Adams Witherspoon in der Route für einen 35-Yard-Catch. Der Touchdown zum 27-31, da sind wir spät im dritten Viertel, war ein 34-Yard-Pass auf Puka Nacur, wo er Tariq Woolen mit in der Route mit einer Körpertäuschung schlägt. Das war diese bittere Tariq Woolen-Sequenz, der ja eigentlich fast Interception hat bei 3rd-and-12. Ja. Drive vorbei, dann kassiert er eine Taunting-Strafe, die den Drive für die Rams am Leben hält. Und direkt beim nächsten Play attackieren sie ihn wieder. Puka schlägt ihn, wie gesagt, in der Route zum Touchdown. Ich glaube, wir haben auch Leute schon geschrieben, so, ja, also quasi, woran liegt das, dass die Rams immer wieder diese Big Plays hinkriegen? Ich glaube, es sind drei Sachen. Zum einen sehr, sehr gute Play-Action-Konzepte. Mhm. Also auch, ich habe es ja gerade immer wieder gesagt, Under-Center-Play-Action. Es waren immer wieder diese Art und Weise, Big Plays zu kreieren. Dann hast du einen Quarterback, der diese Bälle halt super reinlegt. Gerade aus Play-Action haben wir das ganze Jahr mit Stafford gesehen. Und Seattle ist halt in diesem Spiel deutlich an Grenzen gestoßen, was sie mit ihren Cornerbacks 1 gegen 1 machen können.
Ja, also gerade Witherspoon hat aber auch einen toughen Tag von Beginn
oft geschlagen,
an.
Ja. Genau, von Anfang an. Und dann Tariq Woolen eben hinten raus auch ein paar Mal. Die Rams hatten im zweiten Spiel in der Regular Season Davante Adams nicht. Darf man nicht vergessen.
Ja.
Und hier war es mal so dieses Ganze, wenn die beiden haben, plus ihr Play-Action-Passspiel funktioniert, plus Stafford, der, also früh im Spiel hat er so zwei Bälle mal verfehlt.
Ja,
da dachte ich schon so, weil das war ja das Thema jetzt, Panthers und auch Bears. Und danach aber hat er ja so ein tolles Spiel gespielt. Plus Stafford halt in der Form. Dann kannst du gegen diese Offense nicht so verteidigen, wie sie es gegen fast jede andere Offense konnten. Und das hast du gemerkt. Also regelmäßig eben, wenn sie die Cornerbacks 1 gegen 1 hatten, gegen diese Receiver haben die Rams sie dann auch geschlagen. Bis ganz zum Schluss, ganz am Ende, da hat die Defense dann gehalten, eben gerade bei dieser Sequenz dann ja an der Goal-Line und mit dem Fourth-Down-Stop.
Ich hatte mir, beziehungsweise, ich glaube, ab diesem langen Drive, den du auch angesprochen hast, diese 12 Plays über, ich glaube, 87 Yards, da wirkte Stafford auch, ab diesem Moment wirkte Stafford auch wirklich wie komplett in der Zone, so komplett im Fokus.
Mhm.
Hatte wirklich herausragende Plays mit dabei, ein super Touch, super platziert, in enge Fenster den Ball bekommen, auch schwierige Würfe. Und ich dachte wirklich, okay, der ist jetzt nicht zu stoppen. Und dann war er halt eben zu stoppen bei dieser Situation eben. Und da ist dann auch die Luft so ein bisschen raus gewesen. Ich meine, sie kriegen am Ende ja sogar nochmal die Chance, erzwingen nochmal einen Punt, haben dann aber zu wenig Zeit auf der Uhr, weil ja, die Seahawks dann immer wieder auch die First Downs holen. Einen diskutablen, wie ich finde, der sah in den Wiederholungen, die ich gesehen habe, sah es jetzt nicht unbedingt nach einem First Down aus, aber
der Cup,
genau,
das Cup-Ding. Es war sehr
kannst
eng,
du nicht overturnen, aber es war schon sehr, sehr eng, aber da holen sie halt die First Downs, nehmen so viel Zeit von der Uhr. Ich glaube, der Drive ging bei 4,5 Minuten oder so los, der letzte Seahawks Drive.
Ich glaube, 4,5,
nehmen extrem viel Zeit von der Uhr und dann bleiben den Rams eben nur noch 25 Sekunden. Ja, haben dann sogar noch den langen Shot auf Nacur über die Mitte halt. Da läuft die Zeit weiter, hatten keine Timeouts mehr. Und dann der Shot an die Sideline, auch ein bisschen ärgerlich. So die zweite ärgerliche
Refs-Entscheidung. Das Knie war down, also es ist der richtige Call. Ne?
Ja, genau.
Das Knie von Puka ist down ist halt im Feld. Aber es fehlen halt wirklich irgendwie, ich weiß nicht, 20 Zentimeter oder was. Und wenn
genau,
er dann,
also
wenn
das
er da ins Seiten auskommt,
nicht falsch verstehen, also das war die richtige Entscheidung. Wahrscheinlich waren beides richtige Ref-Entscheidungen, auch das First Down, wie gesagt. Halt nur ärgerlich. Das waren so enge Entscheidungen, die eben dann zu Ungunsten der Rams gefallen sind. Aber dass er da halt das Knie draußen hat und deswegen die Uhr weiterläuft. Sonst wäre es das perfekte Play gewesen. Hätten sie mindestens noch einen Shot gehabt.
Einen Shot, hätten sie gehabt.
Und ja, letztendlich ein tolles Spiel auf einem hohen Niveau, hohen offensiven Niveau auch, wo letztendlich ja zwei Fehler gemacht wurden, wenn man so will, und ein richtig teurer Fehler mal wieder im Special Teams, im Special Team bei den Rams. Und damit ziehen die Seahawks in den Super Bowl in zwei Wochen.
Ja, ich wollte eine Sache noch sagen, weil wir haben jetzt viel Darnold gelobt, auch völlig zu Recht, weil der war der absolut kritische Faktor, dass sie dieses Spiel gewinnen. Ich fand aber auch, und gerade mit Blick eben darauf, wie wenig sie auch ein Stück weit zeigen und machen mussten die letzten Wochen, die Seahawks Offense, fand ich, hatte Seattle auch einen richtig guten offensiven Plan und eine richtig gute, vom Gefühl her, wie sie das Playcalling versucht haben umzusetzen, hatte ich eigentlich über weite Strecken auch das Gefühl, dass da sehr viel rund läuft. Also sie starten ja mit diesem Shot auf Rashid Shaheed. Schon auch direkt hier frühes Big Play, Darnold ein bisschen Selbstvertrauen geben. Daraus machen sie den Touchdown mit Kenneth Walker. Dann haben sie beim nächsten Drive, kriegen sie die Big Plays individuell. Da war einmal Walker da im Backfield, wo er den freien Verteidiger einfach komplett aussteigen lässt. Sensationelles Ding. Und dann direkt danach hat JSN diesen One-Hander, oder ein bisschen später JSN diesen One-Hander. Die Offense fand ich da wirklich rund aus. Also mit gerade früh, als sie den Ball noch laufen konnten, Play-Action kombiniert haben damit. Dann, wie sie ihr Play-Action-Passing-Game mit den Screens kombinieren. Das hatten wir auch im zweiten Spiel zwischen den beiden Teams schon in der Regular Season gesehen. Also ich fand, das Opening-Script war super von Clint Kubiak. Danach hast du so ein bisschen gemerkt, wie ihnen halt das Run-Game weggebrochen ist und sie dann Probleme hatten, da Antworten zu finden. Und deswegen war halt Darnold so kritisch. Weil wenn sie dann von Darnold kein gutes Spiel gekriegt hätten, dann, glaube ich, hätten sie offensiv auch nicht die Antworten gefunden. Und letzter Punkt, sie haben JSN endlich mal wieder so richtig gut eingebunden bekommen. Das hatten wir ja thematisiert. So, klar, das Passing-Game insgesamt war nicht mehr so produktiv dann die letzten Wochen. Aber auch er halt nicht mehr diese oder weniger diese krassen Spiele gehabt, die er in der ersten Saisonhälfte gefühlt jede Woche hatte. Hier mochte ich es, dass sie alles wieder ausgepackt haben. Also er hat underneath viel gemacht. Sie haben ihn rumbewegt. Sie haben ihn Routes aus dem Backfield laufen lassen. Sie haben dann auch wieder die Big Plays gekriegt. Gerade das Ding vor der Halbzeit, was ja auch ein Play von Darnold gegen Druck war, wo er sich Zeit verschafft und den super wirft und JSN diesen toughen Catch durch den Hit durchmacht. Darnold und JSN halt wirklich viele kritische Big Plays für Seattle in dem Spiel. Fast wie früh in der Saison. Also was wir ja früh in der Saison halt regelmäßig von den beiden gesehen haben. Hier war es mal wieder da.
Und weil ich ihn ja so Drive-By-mäßig harsch kritisiert habe in der Preview. Die erste Halbzeit war, glaube ich, die beste in Sachen Eye-Test, die ich von Kenneth Walker je gesehen habe. Vielleicht vergesse ich das ein oder andere Spiel, aber es ist halt natürlich auch die größte Bühne gewesen. Und das war schon richtig stark. Also du hast die eine Situation angesprochen,
wo er den,
ja genau, was er eben auf eigene Faust kreiert hat im Run-Game, aber auch nach dem Catch. Der erste Drive, diese zwei Runs, wo der eine dann auch der Touchdown-Run letztendlich ist, das waren zwei richtig gute Entscheidungen, gute Vision. Das ist ja etwas, was ich immer wieder bei ihm kritisiere, die Vision. Und da hat er sie wirklich perfekt erwischt und hatte einen richtig guten Auftritt. In der zweiten Halbzeit ist es dann so ein bisschen flöten gegangen, weil aber das Run-Blocking nicht mehr so stark war wie in der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit konnten die Rams mit ihrer D-Line im Run-Blocking so wenig machen. Das Play ging los und sie waren instant wurden zwei, drei Yards zurückgedrängt. Und da waren halt die Lücken eben auch da. Und wenn Kenneth Walker Lücken bekommt, dann ist er natürlich auch mit seiner Dynamik sehr, sehr stark. Aber die gab es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so in dem Maße. Deswegen ist er dann nicht mehr so aufgefallen. Aber die erste Halbzeit fand ich richtig stark.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man ja auch fairerweise dann, jetzt haben wir sie auch kritisiert, aber da muss man einfach sagen, dass die Rams Front dann das schon deutlich mehr dominiert hat nach der Pause.
Und sie haben es auch wieder so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, mehr umgestellt in der zweiten Halbzeit, dass sie nicht mehr ganz so berechenbar waren, sondern hier und da auch mal Blitzer angetäuscht haben, auch geblitzt haben. Also dieses eine Kinchins Big Play, dieser Sack mit extrem viel Raumverlust, wo der einfach völlig ungeblockt durchkommt. Sie haben da ein bisschen mehr gespielt, waren so ein bisschen unberechenbarer, haben so ein bisschen mehr mit Disguises gearbeitet, wer kommt, wer bleibt oder wer lässt sich fallen. Das war dann gerade in der zweiten Halbzeit auch besser und hat dann ja sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run besser funktioniert. Mhm. Nächstes Spiel, AFC Championship Game. Die Denver Broncos gegen die New England Patriots. Ich meine, wir wussten, dass es wahrscheinlich ein defensiv geprägtes Spiel wird. Wir haben auf der einen Seite diese unglaublich starke Broncos-Defense gegen eine gute, aber in den letzten Wochen jetzt auch nicht komplett überzeugende Patriots-Offense. Und auf der anderen Seite eine gute bis sehr gute Patriots-Defense gegen Jared Stidham, gegen den Backup-Quarterback der Broncos. Das war klar, dass das jetzt wahrscheinlich kein offensives Feuerwerk wird. Mhm. Und wurde es auch erstmal nicht. Und dann kam eben auch noch jede Menge Schnee mit dazu. Am Ende 10-7 für die Patriots. Das war in der ersten Halbzeit schon Quälkram, aber da hatten beide Teams hier und da mal einen guten Drive. Und dann
bis Mitte des dritten Viertels. Eigentlich.
Ja,
bis
genau.
Bis dahin war es so, ja, auch defensiv geprägt, aber ich würde jetzt mal einfach mal behaupten, dass wenn das Wetter so bleibt, dann ist es vielleicht am Ende ein 17-14 oder sowas in der Art oder ein, irgendwas in der Range.
Also viel mehr Punkte wären nicht gefallen. Ich meine,
du
kommst am Ende mit anderthalb Viertel, die offensiv quasi nichts mehr gebracht haben, raus und stehst bei 206 zu 181 offensiven Yards, 12 zu 11 First Downs und Drake May bei 86 Passing Yards.
Müssten, ich glaube, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz, aber ich glaube, da müssten die Rams und die Seahawks individuell jeweils mehr First Downs gehabt haben.
Warte, das
beiden hier zusammen.
Das müsste ich doch hier noch offen haben. Das kann ich dir direkt sagen. Wir haben, also die haben 12 plus 11 sind 23, korrekt? Ja, haben beide mehr. Seahawks hatten 24, Rams hatten 26. Mhm. Ja, so viel dazu. Drake May, 86 Passing Yards. Und sie gewinnen das Spiel. Das musst du auch erstmal schaffen.
Ja, also ich finde, wir müssen das Spiel anfangen in dieser Sequenz in der ersten Hälfte, weil da hat Denver das Spiel verloren. Da hat Denver rückblickend betrachtet das Spiel klar verloren. Eben wie durch die Art und Weise, wie dann die zweite Hälfte lief, da hatten sie die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das hat angefangen mit dem Turnover und Downs in der Red Zone. Also Broncos bewegen ja den Ball eigentlich besser früh im Spiel. Scoren, haben die Chance auf den nächsten Score, sind in der Red Zone, spielen Fourth Down aus, nicht mit einem Run, sondern versuchen den Ball zu werfen. Patriots sitzen super drauf, ist ein Playfake. Receiver gecovert und dann kann halt Stidham nur noch irgendwie incomplete werfen oder wirft halt gegen Druck incomplete. Dass die Broncos vor diesem Play ihre Timeout nehmen mussten, zeigt, denke ich, dass es hier keine klare Strategie intern gab. Weil normalerweise Teams, gerade früh im Spiel, hast du ja dir einen Plan zurechtgelegt. So, okay, wie gehen wir mit Fourth Down um? Wie aggressiv sind wir? Was machen wir in dem Bereich des Feldes, in dem Bereich des Feldes? Und dann gibt es aber auch eine klare Entscheidung. Also, okay, 4-1, Red Zone, das ist unser Call. Das war ja nicht der Fall. Ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen was darüber verrät. Und ich sehe auf der einen Seite den Punkt, so jedes Mal, wenn du mit Backup-Quarterback in die Red Zone kommst, müssen wir diese Drives maximieren. Aber das ist ja keine Entscheidung, zum einen nicht im Vakuum und zum anderen nicht, die nur einen Faktor berücksichtigt. Und in so einem defensiven Spiel, und an dem Punkt hat es sich schon angedeutet, dass es ein sehr defensives Spiel wird, mit dazu der Komponente, dass wir ja auch schon wussten, das Wetter wird schlechter in der zweiten Hälfte. Also dass es so schlecht wird, so krass dann auch das Spiel beeinflusst, das vielleicht nicht, aber wir wussten, dass es schlechter werden wird, das Wetter, dass Schnee kommt, dass es kälter wird und so weiter. Da sind halt drei Punkte sehr wertvoll, ehrlicherweise. Deswegen war das für mich eine Entscheidung, auch nicht nur im Nachgang, dass sie es dann nicht schaffen, sondern wo ich glaube, dass Sean Payton vielleicht in dem Moment zu sehr dachte, wir können hier schon den zweiten Touchdown machen, wir können hier vielleicht schon so eine kleine Vorentscheidung sogar irgendwie besorgen und da ein Ticken zu aggressiv wurde. Dann kriegen sie den Ball schnell zurück danach, nach diesem Turnover und Downs. Nächster Drive und wir haben das nächste Desaster und das war der erste richtige, okay, ihr spielt einen Backup-Quarterback-Moment, nämlich Third Down, Stidham weicht zurück und zurück und zurück. Das Play ist eigentlich done, den muss er wegwerfen oder den Sack nehmen. Er kriegt den irgendwie so halb unsauber weg und es ist dann ein Pass nach hinten und nach Review und so weiter, die auch nicht so ganz, also die Refs waren da auch nicht so ganz sauber bei dem Play, ehrlicherweise. Geben sie den Patriots die Recovery an dem Spot.
Nicht so ganz sauber, finde ich. Also wir müssen am Ende nicht groß halt drüber sprechen, weil die Patriots dann sowieso scoren. Genau. Aber dieses Play abzupfeifen in Realtime ist halt schon ein grober Patzer, weil wenn da die Patriots nicht mit einem Touchdown rauskommen bei dem Drive, dann müssen wir dann noch ganz anders drauf gucken, weil es war nicht offensichtlich ein Forward Pass, dementsprechend nicht offensichtlich eine Incompletion, dementsprechend darfst du es niemals abpfeifen, sondern lass das Play durchgehen, schaust dir danach an, entscheide ganz in Ruhe, aber das dann abzupfeifen und so die Patriots um einen Defensive Score zu berauben, das war schon grober Schnitzer. Aber gut, wie gesagt, ich muss das nochmal so unterstreichen, letztendlich relativ irrelevant, weil sie dann kurz danach den Touchdown machen nach zwei Plays.
Genau, da machen sie halt den Touchdown, Drake May am Boden. Das waren aber die Knackpunkte in dem Spiel, weil die Patriots gleichen dieses Spiel, da sind wir schon kurz vor der Halbzeit, also das Spiel war ja ein Spiel, in dem auch eben nicht viel gescored wurde natürlich, da sind wir schon zwei Minuten vor der Halbzeit und die Patriots gleichen das Spiel aus, obwohl sie offensiv überhaupt nichts gemacht haben bis dahin in der ersten Hälfte. Diese Sequenz gerade dann in dem Wissen, wie es danach weiterging und was danach passiert ist und ne, wie dann das Wetter das Spiel wirklich eigentlich gekillt hat, mehr oder weniger, da hat Denver das Spiel verloren. Also Fourth-Down-Entscheidung, schaffen es nicht, statt das Field Goal zu kicken, und sie schaffen es nicht. Der Turnover, der den Patriots einen Touchdown auf dem Silbertablett serviert. Ja, da hat Denver maßgeblich das Spiel verloren, weil dann zweite Hälfte ist ja dann, da starten die Patriots dann ja mit einem guten Drive, ihr bester Drive wahrscheinlich in dem ganzen Spiel, und kicken am Ende das Field Goal, das dann letztlich das Game-Winning Field Goal war, wenn man so will. Die Broncos hätten dieses Spiel gewinnen können, wenn sie in der ersten Hälfte nicht die Fehler gemacht hätten. Und ich meine, wir wussten, dass du ein fehlerfreies Spiel brauchst mit Backup-Quarterback im AFC-Championship-Game. Wenn sie das gekriegt hätten, dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen.
Ja. Ich frage mich halt schon sehr, wie vorhersehbar diese Wetterungsbedingungen waren. Ich bin jetzt alles andere als ein Meteorologe, aber gefühlt können Meteorologen heutzutage so viel vorhersagen, können so exakte Vorhersagen auch treffen. Gerade wenn man so, keine Ahnung, Formel-1-Übertragungen sieht. Da läuft auch nicht immer alles glatt so, was die Vorhersagen im Detail angeht, aber trotzdem, man kann so präzise sein. Die müssen doch wissen, was da auf sie zukommt. Vielleicht dann nicht unbedingt, was für einen Impact das auf das Spiel haben kann, aber trotzdem. Mhm. Ja, das hat mich schon so ein bisschen gewundert.
Also sie wussten, also ganz ehrlich, ich wusste das.
Ja, genau.
Ich wusste, dass die Vorhersage ist, zweite Hälfte, Schneefall und Wetter wird eher schlechter. Nochmal, dass da so ein Ding dann da reinkommt. Nein, das nicht. Aber dass es tendenziell eher schwieriger wird und dadurch wahrscheinlich eher noch auch schwieriger, den Ball zu bewegen und zu punkten für beide Teams, das muss Denver gewusst haben.
Ja, wir müssen aber trotzdem auch generell über, mal unabhängig von diesem Turnover und Downs, über vertane Chancen der Broncos sprechen. Auch noch, als das Wetter ein bisschen besser war. Ich meine, Jared Stidham hatte so 3 wilde Dropbacks, wo man ihm auch ein gutes Stück Nervosität angemerkt hat. Und dann hatte der aber auch ein paar richtig gute Plays. Du hast natürlich diese tiefe Bombe da auf Marvin Mims, das war ein brutal guter Wurf.
Wir haben es gesagt, wenn sie die 1-2 davon kriegen, scorest du irgendwie damit. Und
ich glaube, du hattest ja sogar Mims als X-Faktor.
Ja, genau.
Und genau das war auch das, was man sehen wollte. Dann der Touchdown auf Sutton, gut, der war relativ offen, aber auch trotzdem. In so einer Situation, so früh im Spiel, das sah richtig gut aus. Aber dann hast du danach einen Drop von Cortland Sutton bei Third Down, der einen Drive beendet. Du hast diesen Turnover und Downs, haben wir jetzt zu Genüge besprochen. Du hast den Fumble von Stidham, Riesenfehler. Aber dann hast du natürlich auch noch das Missed Field Goal vor der Halbzeit.
Ja, das wäre noch der nächste Punkt gewesen, genau.
Genau, das sind nochmal Punkte, die du liegen lässt. Und ich meine, hat am Ende nichts zur Sache getan, aber durch das Missed Field Goal bringst du ja auch die Patriots wiederum in ganz gute Field Position. Die wiederum können auch nicht ihr Field Goal schießen. Dementsprechend hebt sich das so ein bisschen auf, aber du hast da das Missed Field Goal und dann in der zweiten Halbzeit eben auch nochmal. Und das sind halt einfach dann 6 Punkte durch den Kicker mit dem Drop dann auch noch von Sutton, der vielleicht noch dazu geführt hätte, dass man in Field Goal Range gekommen wäre. Das waren dann unterm Strich auch unabhängig vom Wetter ein paar zu viele Fehler, die man da offensiv und im Special Team gemacht hat.
Genau, das wären noch 2 andere Punkte gewesen. Also sie verschießen ein Field Goal vor der Pause, als das Wetter ja noch nicht so schlecht war.
Genau, das meine ich.
Und ja, das sind 54 Yards, aber ganz ehrlich, 54 Yards, zum einen Kicker, mittlerweile erwarten wir eigentlich, dass die drin sind, und in Denver erst recht an sich. Deswegen, da sind natürlich auch 3 Punkte, die fehlen. Und dann der geblockte oder tippt Kick, wenn man so will, in der zweiten Hälfte.
Der kam auch sehr flach raus, muss man sagen. Ne? Extrem hochgesprungen ist oder so. Deswegen war jetzt auch kein guter Kick.
Um es mal so ein bisschen, also ich finde, das waren die Knackpunkte, die haben jetzt aufgearbeitet, wo Denver das Spiel maßgeblich verloren hat. Um es mal so ein bisschen chronologischer aufzuarbeiten, ich fand nämlich auch, dass Denver das erstmal echt gut gemacht hat offensichtlich. Also den ersten Drive, verschwenden so ein bisschen auch mit den 2 Runs zum Start, wo eigentlich an jedem klar war, okay, du kannst hier nicht mit 2 Runs irgendwie starten. Ja. Du kannst nicht deinen Backup-Quarterback in 3. und 10 oder sowas bringen. Denkst du, beim zweiten Drive sind sie wieder in 3. und 10 und kriegen diesen Shot auf Marvin Mims für 54 Yards. Der läuft da straight an Gonzalez vorbei. Safety auf der Seite macht den Raum in seinem Rücken frei. Stidham feuert den tief. Super Play. Der Ball war 41 Yards in der Luft. Das ist die längste Completion nach Air Yards von einem Broncos Quarterback in dieser Saison gewesen. Und daraus machen sie dann per Play-Action den Touchdown zu Sutton. Patriots beißen auf den Run-Fake. Gonzalez wieder mit den Augen im Backfield. Safety mit den Augen im Backfield. Und Sutton ist offen. Also sie haben die Patriots früh ein paar Mal mit Löchern in Coverage erwischt. Und ich fand, das war auch, also strukturell sah das halt aus wie die Broncos-Offense, die wir kennen. Du hast so ein bisschen Quick-Game, du hast so ein bisschen ein paar Quarterback-Runs auch mit dabei gewesen. Und dann hast du halt diese Shots. Und wenn du halt vor diesen Shots irgendwie 2, 3 triffst, naja, dann scorst du halt auch deine 17, 20 Punkte. Sie kamen halt dann hinten raus nicht mehr wirklich in diese Shots. Und ich fand, Stidham hat einen Rhythmus gefunden. Also auch bei dem Drive, der dann am Ende mit dem Turnover und Downs endet, hat er ein paar gute Plays gemacht. Nach diesem Fumble, Backwards, Pass Play, wie auch immer, da hast du dann schon auch ein bisschen gemerkt, okay, jetzt sind die Nerven wahrscheinlich schon auch wieder ein Faktor. Und ich finde hier auch, ähnlich wie bei den Rams, muss man das erwähnen, die Patriots mit ihrer, vor allem Interior Defensive Line, haben halt auch einfach irgendwann angefangen, mehr das Spiel zu übernehmen. Harold Landry hat ja gefehlt bei New England, das hat man so ein bisschen gemerkt. Aber gerade innen, obwohl die Broncos ja ihren Starting Center zurückbekommen haben, haben die viele, viele Plays auch einfach gemacht, dann mit den Defensive Tackles. Zweite Hälfte ist dann halt diese Phase, also die Patriots kommen ja raus und machen legen diesen richtig langen Drive hin. Und mehr oder weniger ab da, das war der Drive zum 10-7, ab da wird das Wetter halt schlecht. Also Denver hatte, wenn man so will, hatte Denver einen Drive noch in der zweiten Hälfte, bevor das Wetter so verheerend wurde, dass quasi gar nichts mehr ging. Sie hatten noch eine Chance, das Spiel auszugleichen eben, weil da sind wir dann schon in der Phase, wo, wie gesagt, auch Kicking, Punting und sowas alles nicht mehr ging. Die Patriots hatten ja einen Punt, der in den Wind geht und an der eigenen, also an New Englands 33-Yard-Line rausgeht. Da kriegen die Broncos ja den Ball und sind in einem normalen Spiel natürlich schon in Field-Goal-Range. Hier kommen sie noch dann ein paar Yards nur nach vorne, versuchen einen 46-Yarder. Das ist der getippt wird und der Ball geht daneben. Das war so die letzte Chance, das Spiel nochmal auszugleichen, weil danach wirft sie dann die Interception, wo der Ball auch einfach im Wind, im Schnee hängen bleibt. Gonzalez sitzt drunter und fängt den ab. Ist unfassbar bitter für Denver. Natürlich mit der Bo-Nix-Geschichte war es von vornherein unfassbar bitter und es wird jetzt erst recht ein Ding sein, ey, was wäre gewesen, wenn?
Ja,
weil dass die dieses Spiel hätten gewinnen können, selbst mit Stidham.
Das stimmt.
Finde ich, ist schon, also das ist schon ein Punkt, sie hätten das gewinnen können mit Jared Stidham. Natürlich werden Broncos-Fans sagen, mit Bo Nix hätten wir das definitiv gewonnen. Ganz so einfach ist es nicht, aber sie hätten,
ich finde,
sagen wir mal,
ist überhaupt
sehr
nicht
gute
so einfach,
Chance gehabt.
Weil du kannst die Niederlage nicht wirklich an Jared Stidham halt festmachen. Also wie viel schlechter hat Jared Stidham gespielt als das, was wir von Bo Nix in diesem Bedingungen
also,
erwartet hätten.
Ich würde dir A zustimmen, was die Offense angeht, als das Spiel noch spielbar war, dass sie da sehr viel, dass es sehr ähnlich war wie mit Bo Nix. Ich würde halt sagen, die eine Sache, die Nix eigentlich relativ gut verhindert, sind diese katastrophalen Fehler unter Druck. Also diese, weißt du so, dass er tiefe
Fair
Sex
enough, ja, das war der eine, so, der halt auch dann natürlich direkt zu Punkten
das ist halt
geführt
das,
hat.
Das ist halt das Play, das hier wahrscheinlich den Unterschied macht in dem Spiel.
Ja, gleichzeitig wäre er vielleicht ein bisschen besser gelaufen, aber da hatte Jared Stidham natürlich auch ein paar Plays. Weißt du, dass du am Boden vielleicht noch mal was machen kannst in diesen Witterungsbedingungen. Aber ist jetzt auch nicht so, dass Drake May, also der hatte auch ein paar Plays am Boden, ja, aber ist jetzt auch nicht so, dass die dadurch dann irgendwie das Spiel entscheiden konnte, weil Drake May den Ball laufen konnte und Jared Stidham nicht. Also das war jetzt auch nicht der alles entscheidende Faktor, weil es war ja auch schwierig zu laufen dann irgendwann. Du hast dieses Play, wo es eigentlich ein Handoff bei den Patriots geben soll. Stevenson rutscht weg, Drake May versucht es zu retten und rutscht selber weg. Also es war wirklich Slapstick, was man da dann auch teilweise zu sehen bekommen hat. Und letztendlich ging es ja hinten raus dann nur noch darum, möglichst viel Zeit mit deinen drei Plays von der Uhr zu nehmen und den Ball zu punten, weil du wusstest, okay, wenn unsere Defense einigermaßen spielt, dann wird auch die gegnerische Offense nichts mehr gebacken bekommen.
Niemand konnte ja den Ball mehr bewegen. Also das war, die Patriots sind ja dann teilweise bei 3. und 10 für 3 Yards gelaufen und haben den halt weggepattet. Hauptsache, bisschen Uhr drehen, bisschen Field Position und fertig.
Wir haben im 4. Viertel Broncos 3 Plays für 3 Yards. Patriots 4 Plays für 10 Yards, dann 6 Plays für 17 Yards, die Broncos. Das war ja nochmal fast ein richtiger Drive. Dann Patriots 3 Plays für -1 Yards, 1 Yard, 4 Plays für 5 Yards, 3 Plays für 1 Yard, 2 Plays für 1 Yard Und dann war klar, das Spiel vorbei. Du hast hinten raus natürlich dann noch einen Patriots-Drive, der das dann auch beendet, weil sie dann noch ein paar Plays haben. Insgesamt für 14 Yards, aber da war ein 4-Yard-Run, 7-Yard-Run ja, mit dabei. Ja. Das reicht dann halt schon. Und das war halt dann, das war ja nur noch kurios dann im vierten Viertel.
Ich finde, wir müssen über die Patriots-Offense noch sprechen, bevor das Spiel so absurd wurde.
Ja, nicht gut.
Weil ich fand den Gameplan auch so schwach und so konservativ. Und ich meine, wir wussten und sie wussten die ganze Woche, was das Matchup hier ist, wo ihre Line Probleme hat, wie gefährlich es ist, gegen Denver in diese langen Down-and-Distance-Situation zu kommen. Wo war da irgendeine Kreativität dagegen? Mhm. Also selbst wenn die Idee vielleicht war, so nach dem Motto, okay, wir haben einen Backup-Quarterback auf der anderen Seite. Unser Ziel ist erstmal, wir wollen vorsichtig offensiv sein. Wir wollen das Spiel nicht offensiv verlieren. Auch hier muss man ja einfach sagen, wurde schnell klar, Denver kann schon ein bisschen den Ball bewegen. Wir können jetzt hier nicht irgendwie auf den, also hinten raus dann schon, weil das Wetter so wurde, wie es wurde. Aber wir können jetzt nicht so krass konservativ hier durchgehen. Ich wollte dann gerade auch im Laufe des Spiels, als klar war, dass ihr Plan ja nicht klappt, hätte ich gedacht, dass sie viel mehr ins Quick Game auch gehen. Dass sie versuchen, ein bisschen mehr Spread zu gehen, mehr Shotgun, in das Spiel so ein bisschen in die Breite ziehen. May seine Matchups picken lassen und gucken, wo kann ich 1-gegen-1 gehen, lasst ihr den Ball schnell verteilen. Das ist eigentlich was, was die Offense gut gemacht hat im Laufe der Saison. Also wenn ihr euch Quick Game anguckt, wenn ihr euch Underneath Passing Game anguckt, da waren die überall gut. Und sie haben es, finde ich, viel zu selten hier gemacht. Umso mehr, weil Denver auf den Rollouts in der Regel gut drauf saß, das Run Game lange sehr gut verteidigt hat. Und dann eben die langen Down-and-Distance-Situationen. Ja, dafür hat New England die Offensive Line nicht. Und das wussten wir auch vorher. Ich hatte echt den Eindruck, dass die Patriots in das Spiel gegangen sind und gedacht haben, wir wollen das so spielen wie die Bills Offense letzte Woche. Da hatten wir ja auch in der Preview drüber gesprochen. So strukturell wollen die viele Dinge ähnlich machen. Heavy Personnel, Ball laufen, daraus ins Passing Game kommen. Sie haben halt nicht die Offensive Line und nicht das Run Game dafür wie Buffalo. Deswegen konnten sie den Ball halt nicht damit bewegen und trotzdem sind sie dabei geblieben. Und dann hast du diese, wenn sie mal Shots versucht haben, mehrfach Surtain, der 1-gegen-1 einfach. Da hat halt Kayshon Boutte wenig Stiche gesehen. Ansonsten haben sie auch viel Zone-Coverage gespielt, die Broncos drumherum. Das hat auch Optionen für die Patriots echt limitiert. Und dann war alles super unrund. Also viel schneller Druck auf Drake May. May hat auch, fand ich, echt wackelig gespielt. Ja. Gerade erste Hälfte, wo er mal nimmt er die Augen ein bisschen schnell runter. Mal spielt er sehr, sehr vorsichtig. Also auch eher vielleicht sehr auf dieses, ich darf nicht wieder fummeln, ich darf nicht wieder einen Turnover irgendwie produzieren. Wie gesagt, dass es 7-7 zur Halbzeit steht, liegt halt mehr an den Broncos als an den Patriots. Die Patriots hatten 4 First Downs und 72 Yards in der ersten Hälfte, als das Wetter noch gut war. Das muss man ja echt unterscheiden. Dann haben sie diesen guten Drive in die zweite Hälfte. Sie hatten dann noch einen guten Drive danach, wo sie dann das Field Goal daneben schießen. Ich finde, es war leider halt wieder, wie gegen die Chargers und wie gegen die Texans auch schon, zu häufig, dass der beste Part der Offense-Runs von Drake May waren. Dass sie dann am Ende das mit diesem Bootleg-Run bei Third Down beenden. Das passt dann irgendwie auch zum Spiel. Aber sie haben es, also die Patriots haben es defensiv im Laufe des Spiels gut gemacht. Offensiv, finde ich, hat man gemerkt, wie schon die ganzen Playoffs über, dass dann da auch einfach Qualität fehlt. Und klar, sie haben gegen sehr gute Defenses gespielt. Chargers, Texans und jetzt Broncos, das sind sehr gute Defenses. Ich fand in allen drei Spielen aber auch, dass sie, was den Gameplan, was das Play-Calling angeht, nicht viele Antworten präsentiert haben. Und das klingt jetzt sehr negativ für ein Team, das im Super Bowl spielen wird. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Patriots dieses Spiel gewinnen, weil die Broncos einfach deutlich mehr gravierende Fehler gemacht haben.
Ja.
Ich finde, das ist jetzt keine unfaire Analyse. Und klar, das Fehlen, das Machen von Fehlern, das Vermeiden von Fehlern gehört natürlich dazu. Und das kann Spiel entscheiden. Hier war es der Faktor, der es für die Patriots gewonnen hat. Aber offensiv hat mir jetzt in allen drei Playoff-Spielen bei den Patriots echt so dieses gefehlt, wo ich sage, okay, da ist so der Rhythmus irgendwie da. Oder da hast du den Eindruck, der Plan greift, den sie haben. Weil nochmal, ich fand, in allen drei Spielen kannst du am Ende mehr oder weniger sagen, die paar individuellen Plays von Drake May, wo er irgendwie am Boden kreiert. Oder du hast dann mal ein oder zwei Plays, wo die Receiver was machen, jetzt gegen Houston zum Beispiel. Die haben halt gereicht in Spielen, in denen ihre eigene Defense dann letztlich das Spiel dominieren kann gegen zwei miese Offensive Lines, ein Backup-Quarterback und was halt Stroud da gemacht hat letzte Woche.
Ja, aber letztendlich stehen sie im Super Bowl, als wäre es 2014 gegen die Seahawks.
Ja.
Wir werden uns das Spiel natürlich am Donnerstag ganz genau anschauen. Es gibt einige Storylines, die es hier...
Nächste Woche, Donnerstag.
Nächste Woche, stimmt natürlich. Jetzt noch nicht diese Woche. Diese Woche haben wir Awards. Nicht zu vergessen. Werden wir uns nächste Woche Donnerstag natürlich dann ganz genau anschauen. Aber mein erster Gedanke war, okay, es gibt eigentlich nur zwei Szenarien, wie dieser Super Bowl verlaufen kann. Entweder, wenn die Seahawks wieder so einen fehlerfreien Auftritt haben, dann wird es sehr, sehr schwer für die Patriots. Dann könnte das eine sehr einseitige Nummer werden. Ja. Oder es wird so ein Sloppy-Spiel, was dann eng bleibt, weil beide Teams einfach Fehler machen gegen gute Defenses. Und dann, ja, dann wird es halt so vielleicht so ein Glücksspiel am Ende. Aber ja, ich glaube, dass die Seahawks da als klarer Favorit reingehen. Bevor wir jetzt noch weiter über Dinge von gestern Abend sprechen, müssen wir über Dinge sprechen, die davor noch passiert sind, damit wir nicht bis zum Donnerstag warten müssen, um über diese Themen zu sprechen. Denn es gab noch zwei Headcoaching-Verpflichtungen. Zwei Teams haben einen neuen Headcoach gefunden. Und ja, gerade über einen muss man noch mal vielleicht intensiver sprechen. Diskutieren möglicherweise auch. Die Pittsburgh Steelers haben einen neuen Headcoach gefunden als Nachfolger von Mike Tomlin. Es ist wieder ein Mike. Generell, es ist die Saison der Mikes. Wir haben Mike Super Bowl auch. Die beiden Chancen sind raus. Wir haben zwei Mikes als Headcoaches im Super Bowl. Mike McCarthy beerbt Mike Tomlin bei den Pittsburgh Steelers. Ich habe euch allen gesagt, der Mann hat noch eine Lobby in der NFL. Unterschätzt mir sein Standing nicht. Der wird zumindest Interviews bekommen und wahrscheinlich mit so vielen Openings auch einen Job. Dass es die Steelers sind, das habe ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen, weil ich dachte, okay, du hast jetzt so lange einen Headcoach gehabt, der als junger Headcoach kam, lange geblieben ist. Ich dachte, dass man jetzt vielleicht wieder in so eine Richtung geht, jemanden Junges holt, mit Upside, mit Potenzial, wo auch die Gefahr ist, dass man vielleicht auf die Schnauze fliegt mit diesem Headcoach, mit dieser Wahl. Und stattdessen nimmst du jemanden, der, ja, von dem wir eigentlich genau wissen, was man bekommt, was die Steelers bekommen, oder?
Das ist genau der Punkt. Also auch zu deinem ursprünglichen Punkt gerade. Es ist ja nicht so, dass Mike McCarthy per se ein schlechter Coach ist.
Nein, überhaupt nicht.
Ich fand, also gerade in diesem Cycle, diesem Headcoach-Cycle, fand ich, dass es Teams auch gab, wo ich das sehr viel mehr hätte nachvollziehen können. Also genau. Die Titans beispielsweise. Wenn wir sagen, Cam Ward braucht Stabilität, wir brauchen eine offensive Struktur, müssen jetzt mal die Franchise über die nächsten 2-3 Jahre in die richtige Spur bringen. Ich glaube, dafür wäre McCarthy keine schlechte Wahl gewesen. Arizona auch, so ein Team, das dringend offensive Struktur braucht, wahrscheinlich zeitnah einen jungen Quarterback irgendwie reinholt. Hätte ich auch, so, zumindest hätte man es erklären können. Für Pittsburgh spezifisch kann ich es gar nicht nachvollziehen. So die Franchise, die seit mehr oder weniger 10 Jahren auf der Stelle tritt, holt jetzt einen Coach, dessen Teams seit 10 Jahren irgendwie nicht über den gleichen Punkt mehr oder weniger hinauskommen. Und Pittsburgh war für mich halt eben ähnlich wie für dich ein Team, bei dem ich die Chance gesehen habe, jetzt eine spannende Verpflichtung zu machen. Wirklich so einen Umbruch auch zu signalisieren, indem man sagt, wir holen wieder einen jungen Headcoach, wie bei Tomlin damals. Wir starten jetzt wirklich was Neues. Hier endet jetzt eine Ära. Wir beginnen eine neue Ära. Und stattdessen holen sie, ich glaube, den ältesten Coach der Franchise-Geschichte, wählen halt wieder diese Sicherheit, aber damit auch wahrscheinlich das gleiche Mittelmaß, in dem sie seit Jahren feststecken. Und jetzt so der eine positive Aspekt für mich wäre, wenn wir sagen, was könnte vielleicht eine sinnvolle Erklärung sein? Auch Pittsburgh wird, wenn nicht diese Offseason, dann kommende Offseason, einen jungen Quarterback heranführen müssen. Und ich glaube, da gibt es schlechtere Coaches als Mike McCarthy dafür.
Ja.
Aber es ist eben ein kleiner Aspekt in dem Gesamtbild einer Franchise, die seit Jahren und mit der Entscheidung, finde ich, wieder den Eindruck erweckt, dass sie einfach nicht ambitioniert genug sind. Was eine absurde Aussage ist über die Pittsburgh Steelers, aber das ist, finde ich, der Punkt, an dem wir mit Tomlin und diesen ganzen Quarterback-Moves die letzten Jahre waren und mit dieser Headcoach-Entscheidung, gibt die Franchise diesen Vibe halt, finde ich, auch raus.
Das Ding ist halt einfach, was holst du dir mit Mike McCarthy? Wie gesagt, die meisten Punkte hast du schon angesprochen. Allen voran holst du dir natürlich jahrelange Erfahrung, einen erwiesenermaßen
du weißt, was du kriegst,
soliden, guten Headcoach, Super Bowl-winning Headcoach, darf man nicht vergessen, auch wenn das natürlich schon eine ganze Weile her ist.
Stimmt.
Du holst dir aber vor allem Baseline.
Genau.
Und das Ding ist ja aber, den Steelers hat es ja an einer Sache nicht gemangelt. Baseline. Der Roster an sich schreit ja schon Baseline. Du brauchst jetzt irgendwas, was dich was dich auf ein neues Level hebt. Und das ist halt dann keine Verpflichtung, wo ich glaube auch Steelers-Fans irgendwie euphorisch draufschauen, mit Vorfreude auf die neue Saison draufschauen und irgendwie da irgendwie gehypt jetzt in die Offseason gehen.
Nee, das ist ja das Gleiche halt weiter.
Das ist vielleicht
irgendwie
ein bisschen, ja, das klingt jetzt alles so respektlos, nicht unbedingt, aber das klingt so, also sehr kritisch, was Mike McCarthy angeht. Aber das ist halt nun mal einfach ein Coach, wie du schon gesagt hast, der jetzt jahrelang bewiesen hat, okay, du hast mit ihm ein konstantes Level, du hast mit ihm eine hohe Baseline, aber
genau.
Er selber hat es ja auch seit Jahren, auch mit guten Teams, nicht mehr geschafft, dann
den
nächsten Schritt zu gehen.
Genau, das ist genau das Ding. Also die Cowboys waren ja unter dem, ich glaube, 3 Jahre in Folge haben die 12 Spiele gewonnen und dann halt nichts in den Playoffs gerissen. So.
Ja.
Worüber reden wir denn mit Pittsburgh seit 10 Jahren fast? Ja. Ich finde, es gibt zwei Punkte. Der eine, also positive Punkte. Der eine eben, wie gesagt, die werden zeitnah einen jungen Quarterback brauchen. Wahrscheinlich draften, vermute ich, man weiß nie. Aber wahrscheinlich werden sie bald einen draften, wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Und das könnte deutlich schlechter sein als McCarthy, der den ranführt. Und offensive Grundstruktur vielleicht der Offense einen strukturellen Floor zu geben, der finde ich auch jetzt oft gefiltert die letzten Jahre. Das sind schon auch positive Aspekte. Ich finde, die andere spannende Frage ist ja jetzt, was macht es mit Aaron Rodgers? Also, weil es gibt ja jetzt Berichte, dass er
jetzt
vielleicht doch ein Jahr noch macht, was mich ein wenig überrascht hat, wenn ich daran zurückdenke, wie das in Green Bay damals auseinandergegangen
ist.
Aber es gibt so diese Berichte, dass die zwei eigentlich sich doch ganz gut verstehen und dass es vielleicht sogar die Chancen erhöht, dass er noch ein Jahr macht. Nicht, dass du das jetzt unbedingt, also, dass du all deine Strategien darauf ausrichten solltest, dass ein 42-jähriger Aaron Rodgers jetzt noch ein Jahr macht, aber es könnte halt vielleicht zumindest der Übergangsquarterback sein. Aber das ist ja auch eine spannende Dynamik, wie das jetzt weitergeht.
Das würde auch noch mehr Baseline auf jeden Fall.
Richtig,
liefern.
Ja, genau.
Ja, dann gab es eine deutlich mutigere Verpflichtung beim Division-Rivalen, bei den Baltimore Ravens, denn die haben sich den sehr umgarnten Defensive Coordinator der Chargers geholt. Es ist eine Rückkehr zu den Ravens für Jesse Minter.
Vielleicht in diesem Headcoach-Hiring-Cycle, der schon einige Überraschungen hatte und einige unerwartete Verpflichtungen hatte. Vielleicht die am wenigsten überraschende.
Vielleicht kommen noch viel überraschendere Verpflichtungen.
Ja, du, wer weiß.
Stichwort
immer noch
Philip Rivers.
Immer noch 4 Teams offen, ja.
Also, who knows?
Jesse Minter hat natürlich eine lange Ravens-Vergangenheit. Er war Defensive Assistant, dann hat er Defensive Backs gecoacht, also war 4 Jahre insgesamt in der Franchise, 2017 bis 2020. Und dann die Jahre danach weitestgehend 22 und 23 mit Jim Harbaugh bei Michigan, die letzten beiden Jahre unter Jim Harbaugh bei den Chargers. Mhm. Also auch viel Harbaugh-Connection einfach da. Ich denke, das ist ein Stück weit auch der Versuch, den Fehler, den sie rückblickend mit Mike McDonald gemacht haben, wieder gut zu machen, indem sie den anderen talentierten Defense-Coach, den sie schon mal hatten, zurückholen und zum Head-Coach machen. Also McDonald hat ja eben vor 2 Jahren die Ravens verlassen und ist Head-Coach der Seahawks geworden, steht jetzt im Super Bowl, während die Ravens dann eben jetzt nach 2 Jahren oder 2 Jahre danach John Harbaugh entlassen haben. Vielleicht denken sie aber auch, hey, das ist jemand, der unter beiden Harbaughs gelernt hat, wie man so ein Team baut. Da haben wir auch ein bisschen Vertrautheit, was diese Dinge angeht. Und gleichzeitig bekommen wir hoffentlich aus Ravens Sicht einen defensiven Coach, der sich komplett im aktuellen Trend bewegt, der viel aus mittelmäßiger Spielerqualität, würde ich sagen, bei den Chargers rausgeholt hat.
Also, gerade in der Secondary finde ich, dass man da deutlich overperformed hat.
Ja, würde ich auch sagen. Und dann, das hatten wir im letzten Q&A ja besprochen, wenn man einen Lamar Jackson oder einen Josh Allen hat, ist dann vielleicht der Coach, der das absolute Maximum aus der Defense rausholen kann, sogar die bessere Wahl, weil die offensiv so oder so gut sein werden. Natürlich ist jetzt die Wahl des Offensive Coordinators trotzdem ein kritischer Punkt und da kannst du auch Dinge beschädigen oder eine Saison mit versenken. Aber wenn jetzt ein Jesse Minter mit deutlich besserem Personal, deutlich besserer Qualität in Baltimore vielleicht eine Top-3-Defense hat, dann gibst du natürlich auch einen Floor, weil offensiv weißt du, dass du einen Floor hast mit Lamar Jackson.
Ja, ganz wichtig wird natürlich aber jetzt dann eben auch die Offensive Coordinator.
Genau.
Wahl. Ja, für wen man sich da entscheidet, weil, wie gesagt, Jesse Minter dann halt für die Defense verantwortlich ist. Spannende Verpflichtung, eine mit viel Upside, gerade im Vergleich bei diesen beiden Verpflichtungen, über die wir hier sprechen. Mhm. Aber ja, die Offensive Coordinator-Nummer ist hier natürlich extrem wichtig. Klar, du hast auch hier eine extrem hohe Baseline durch Lamar Jackson, klar. Aber du willst natürlich auch hier irgendwie das Maximum rausholen, was ja in den letzten Jahren auch häufig dann mal eben nicht der Fall war bei den Ravens.
Hast du irgendeinen Call für die übrigen vier? Also Browns, Cardinals, Raiders, Bills sind ja noch offen.
Ja, es wird ja jetzt dünn einfach, was so die Kandidaten angeht. Also wer da noch überhaupt so richtig...
Ja, ich meine, die Rams-Kandidaten kommen ja jetzt dann so richtig rein.
Stimmt, du hast natürlich... Genau, du hast da einen Defensive Coordinator, der viel Interesse geweckt hat. Immer noch der Herr Schielhase.
Richtig.
Der, was ist der? Passing Game Coordinator, ne? Ich überlege gerade noch ansonsten.
Mike McDaniel ist ja noch so halb irgendwie im Rennen. Also, das ist noch nicht ganz fix mit den Chargers. Der hat ja dann doch nochmal irgendwie Interviews angesetzt, aber die dann teilweise doch nicht gemacht. Sieht schon nach Chargers aus, würde ich immer noch sagen.
Hast du Tendenzen oder ein starkes Gefühl irgendwo?
Also ich finde, es gibt ein paar Tendenzen, die sich so abzeichnen könnten und die dann jetzt auch zeitnah vielleicht passieren. Ich glaube, dass Arizona Mike LaFleur haben will, den Offensive Coordinator der Rams. Und alles, was man so hört, geht jetzt auch in die Richtung. Die hatten schon ein Interview, das jetzt dann nach dem Playoff aus der Rams eben jetzt das In-Person-Interview kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zeitnah passiert. Den Browns springen ja die Kandidaten links und rechts ab, hat man so den Eindruck. Aber da geht so vielleicht der Tendenz Grant Judinski, der Offensive Coordinator der Jaguars. Der soll da hoch im Kurs stehen. Der spannendste Kandidat jetzt vor allem, nach dem, was wir gestern gesehen haben, ist wahrscheinlich Clint Kubiak, der Offensive Coordinator der Seahawks, der sowohl angeblich bei den Raiders als auch vielleicht bei den Bills der Top-Kandidat ist.
Also,
Bills konnten den ja noch nicht interviewen, weil die, die halt so spät erst in diesen ganzen Prozess eingestiegen sind.
Ja, da müssen wir mal kurz drüber sprechen, was die Bills da veranstalten. Also zumindest was die Interviewanfragen angeht. Das ist schon wild. Also da ist ein Anthony Lynn dabei, Brian Daboll, okay. Lou Anarumo, verstehe ich zumindest den Gedanken dahinter. Und Philip Rivers.
Ja, da, also ja.
Warum auch immer.
Es ist halt so ein, du kannst natürlich sagen, why not? Interview halt einfach mal irgendwie alles. Ich frage mich ehrlich, ob bei den Bills, und ich will denen nicht zu viel Vorschusslorbeeren geben, nach dem, was damit von Owner und GM-Seite so in den letzten 10 Tagen oder was, ja, letzte Woche passiert ist und so nach außen gedrungen ist. Aber ich frage mich ehrlich so ein bisschen, ob die halt sich gesagt haben, ja gut, eigentlich haben wir Interesse an dem und dem und dem und dem Coach, der jetzt gerade noch in den Playoffs coacht und den können wir nicht interviewen. Ja. Bevor wir jetzt irgendwie eine Woche lang nichts tun, interviewen wir halt irgendwie ein paar Kandidaten, die vielleicht uns ja irgendwelchen Input geben. So, ne?
Genau, es wirkt schon sehr so, dass da jemand im Abwarten-Modus ist. Und dann sehe ich das lieber, dass Interviews geführt werden, als so, wie es die Patriots vor ein paar Jahren gemacht haben.
Die gar nichts, stimmt,
die gar keinen interviewt haben, sondern einfach intern befördert haben und dann, ja, dann sprich lieber mit Leuten. So, und bei den Browns, glaube ich, wäre es auch keine mega Überraschung, wenn am Ende Jim Schwartz, der Defensive Coordinator, befördert wird. Würde mich auch nicht schocken.
Was nochmal unterstreichen würde, wie bescheuert es war, Stefanski zu feuern.
Genau, aber die haben, glaube ich, also ist natürlich ärgerlich, weil auf der einen Seite warst du schon kein attraktiver Spot und dann kamen auch danach noch einige Teams mit dazu, die natürlich eine erhebliche oder eine krasse Konkurrenz einfach so um die begehrten Kandidaten dann darstellen. Das ist halt ärgerlich, aber wir haben es befürchtet, dass das vielleicht denen auf die Füße fallen könnte. Wenn am Ende der Defensive Coordinator vom ehemaligen Coaching-Staff einfach nur befördert wird, dann...
Also wenn ich gebe mal eine Prediction ab. Ich glaube, dass die Browns Judinski holen. Ich glaube, dass die Cardinals LaFleur holen. Ich tendiere dazu, dass die Bills Kubiak sich holen. Mal schauen, das wird jetzt interessant, wie jetzt da die Dynamik weitergeht. Die Raiders wollen halt, glaube ich, auch einen dieser jungen Offensive Coaches. Brady hat das Spiel kommentiert. Brady seines Zeichens Teil-Owner der Raiders. Der war schon sehr positiv über Kubiak, würde ich sagen. Zu Recht auch, wir haben es ja auch gerade gesagt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den haben wollen. Da wird die Frage sein, ob sie den halt da loseisen kriegen, gerade wenn die Bills ein ernsthafter Konkurrent sind oder ob Buffalo dann zu verlockend ist mit Josh Allen versus Fernando Mendoza ranführen in Las Vegas. Davis Webb ist noch so ein Name, der vor allem im Kontext der Raiders rumgeistert. Das ist, habe ich sonst jetzt nicht groß bei anderen Teams auf dem Radar gesehen. Ist auch bei den Broncos, also auch ein Kandidat, der jetzt bisher limitiert war in dem, was er machen konnte.
Und der wurde auch gestern in der Übertragung sehr intensiv auch nochmal in den Fokus gestellt.
Ja, genau. Also ist der Pass-Game-Coordinator und ich glaube Quarterbacks-Coach. Ich glaube beides für Denver. Das wäre so der, wenn Kubiak nach Buffalo geht, könnte ich mir vorstellen, dass die Raiders tatsächlich sowas versuchen.
Ja, das ist für mich auch so ein Spot für, wie wird er denn jetzt ausgesprochen? Ich sage immer Nate Schielhase, aber das kann, also so werden ihn die Amerikaner, so wird er sich ja selber nicht aussprechen.
So sage ich ihn in meinem Kopf auch.
Schielhase.
Ja, aber das ist ja klingt. Ja, bei ihm ist, also der war schon noch ein begehrter Typ. Das könnte schon auch einer sein, den jetzt die Raiders sich nochmal angucken. Ja, vor allem, wenn sie Kubiak vielleicht nicht kriegen.
Ja, ja. Auf jeden Fall noch ein paar offene Spots und ja, doch schon ein, zwei interessante Kandidaten noch. Aber ich glaube, so die Top-Kandidaten sind jetzt alle vom Markt, beziehungsweise Brian Flores hat sich da selber rausgenommen, bleibt bei den Vikings. Das soll es aber heute oder für heute gewesen sein. Am Donnerstag sprechen wir über all das, was in den nächsten Tagen vielleicht noch im Headcoach-Karussell passiert. Und wir sprechen natürlich über unsere Awards.
Und morgen neues Q&A.
Stimmt. Das nehmen wir ja auch noch auf. Content,
korrekt.
Freunde. Viel los. Und am Donnerstag gibt's Tickets. Ist Donnerstag der 29.? So. Erzähle ich keinen Quatsch, ne? Ist richtig.
Ist in 3 Tagen. Wenn ich jetzt nicht völlig schief liege, dann müsstest du da richtig sein, ja.
Das war's für heute. Schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.